Angriff ist die beste Verteidigung, wobei nicht zwischen Freund und Feind unterschieden wird. Damit kann man schon mal die Kapitalmärkte der Welt in Brand setzen und die Stabilität des Planeten und auf die Stabilität des Planeten pfeifen. Trumps Handelskrieg, Wohlstand in Gefahr, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Laura von Daniels ist da, Leiterin der Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Zugeschaltet ist uns Markus Gürne, der Leiter der ARD-Finanzredaktion und Moderator der Sendung Wirtschaft vor 8 im Ersten. Stefan Götz-Richter ist Herausgeber und Chefredakteur des Online-Magazins Globalist und Sie sind Direktor des Global Ideas Center in Berlin. Das ist eine nach eigenem Bekunden Online-Denkfabrik und dort soll untersucht werden, was Nationen voneinander lernen können. Und schließlich Erik T. Hansen, US-Amerikaner, lebt seit vielen Jahren in Deutschland als Journalist, als Buchautor, Satiriker, aufgefallen mit einem Buch, mit einer Buchveröffentlichung im vergangenen Jahr, beschimpft mich, ich verstehe Trump, eine Erklärung für meine Freunde. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist ja ein Abend, an dem jeden Moment weißer Rauch aufsteigen könnte über den Koalitionsverhandlungen hier in Berlin, dass sich SPD und Union geeinigt haben. Wir müssen uns noch etwas in Geduld üben. Offenbar gibt es noch finale Verhandlungen gerade im Adenauerhaus. Markus Gürne, die radikale Zollpolitik von Donald Trump, die hat ja die Aktienmärkte und die Börsen gestern erstmal auf Talfahrt geschickt. Heute haben sie sich wieder erholt, rauf und runter, Turbulenzen. Ist das, was Sie da gerade erleben, ist das ein nervöser Reflex an den Börsen oder ist das ein Vorzeichen für eine handfeste globale Rezession?
Das kann tatsächlich in beide Richtungen gehen. Also, dass die Finanzmärkte so stark reagiert haben, wie sie das jetzt seit drei Handelstagen getan haben, das hat natürlich mit Donald Trump und seiner Politik zu tun. Eine Korrektur war eigentlich überfällig. Tatsächlich haben viele Ökonomen und Börsenanalysten erwartet am Aktienmarkt. Normalerweise geht das bloß deutlich langsamer und es zeichnet sich auch mehr ab. Jetzt kam Donald Trump mit seiner Politik und hat dann in dieser sehr kurzen Zeit dann quasi einfach mal den Stecker gezogen. Aber die Aktienmärkte würden sich dann beruhigen, wenn zum Beispiel Donald Trump mit China und auch der Europäischen Union eine Lösung findet, zumindest mal ins Gespräch geht. Tut er das nicht, danach sieht es ja im Moment aus und beharrt auf dieser Eskalation, dann wird es nicht nur eine Achterbahnfahrt geben, sondern dann könnte es tatsächlich sein, dass nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern mit den Vereinigten Staaten auch die gesamte Welt in eine Rezession rutscht. Und dann hätten wir wirklich ein schwieriges Szenario.
Und das, Frau von Daniels, bedeutet ja auch massive Wohlstandsgefährdung, auch in den USA, da wahrscheinlich zuallererst. Warum will der US-Präsident unbedingt einen Handelskrieg, so wie es im Moment aussieht?
Ja, das ist sicher die 1-Million-Dollar-Frage. Er selbst sagt immer wieder verschiedene Gründe, warum er diese Zollpolitik macht. Das ist zum einen natürlich sein Traum davon, Industrie wieder in den USA anzusiedeln, die verloren gegangen war, vor allen Dingen Produktion dort wieder anzusiedeln. Und da sagt er, die Schutzzölle müssen da sein, um die heimische Industrie zu stärken. Dann sieht er Zölle aber auch als Einkunftsquelle. Er braucht sie, um den Haushalt irgendwie zu sanieren und gleichzeitig Steuersenkungen zu finanzieren. Dann ist es aber auch Verhandlungshebel. Und da ist dann nochmal die Frage, ob es um rein ökonomische Ziele geht. Und manchmal, das weiß man aus seiner ersten Präsidentschaft, geht es ja auch um andere außensicherheitspolitische Ziele, wo er auch diesen Zollhebel für ansetzt.
Herr Hansen, wenn Amerikanerinnen und Amerikaner in Rente gehen, ist das anders als hier. Die leben vor allen Dingen von Aktien und sogenannten Pensionsfonds. Die hängen vom Aktienkurs ab. Wenn der nach unten geht, dann ist nämlich plötzlich weniger Geld und zum Teil auch sehr viel weniger Geld monatlich in der Tasche. Kann es sein, dass Trump sich es mit seinen Anhängern noch verscherzt?
Seine Anhänger wissen, dass es erstmal Schmerzen geben wird. Die haben ihn dafür gewählt, dass er das tut. Er hat angekündigt, was er vorhat. Die haben gesagt, ja, mach das. Ich glaube nicht, dass es wirklich problematisch ist. Ich sehe sogar, dass die Unterstützung von Trump relativ stark ist. Seine Werte sind um die 43 oder 46. Das ist rund die Hälfte der Amerikaner. Die Werte für die Demokraten sind aber ziemlich in den Keller. Das heißt also, auch wenn sie Trump kritisieren, wissen sie, es gibt keine Alternative. Er ist der Einzige, der irgendwie einen Plan hat und den Mumm hat, etwas zu tun. Also,
wenn ich da nachfragen darf, also Sie glauben, dass die Mehrzahl der Amerikaner hinter ihm steht. Es gab ja jetzt Demonstrationen am Wochenende. Man redet von Millionen von Demonstranten. Das ist aber nur ein kleiner Teil der USA.
Die Mehrzahl steht nie hinter einem Präsidenten. Die Mehrzahl nicht. Rund die Hälfte steht hinter dem Präsidenten. Und ich glaube, die meisten, die gegen Trump sind, also auf der demokratischen Seite, sind so sehr gegen ihn nicht, weil die wissen, es gibt keine Alternative. Die Demokraten sind nicht in der Lage, eine Alternative zu bieten. Biden hat es nicht getan. Er hatte seine Chance. Er hat es nicht getan.
Herr Richter, offenbar nehmen ja viele Amerikanerinnen und Amerikaner einiges in Kauf. Wenn man aber jetzt global sieht, kann das zu breiten Wohlstandsverlusten führen, was wir gerade erleben? Also Zollpolitik und das, was daraus folgt, Rezession, Kursverluste an den Aktienmärkten, ist das eine reale Gefahr?
Das ist eine sehr große Gefahr und die Frage ist, ob es überhaupt Sinn macht. Und ich glaube, es gibt ja verschiedene Tendenzen, wie man dagegen vorgehen kann. Gegenzölle, Androhungsmaßnahmen und so weiter. Und ich glaube, die Hauptfrage, an der die Welt hängt und an der sich auch Amerika und Trump dann messen müssen, ist, ob diese volkswirtschaftliche Gleichung aufgehen kann. Und Trump hat ja nun sogar Volkswirtschaft studiert. Er hat seine Noten nie bekannt gegeben. Er ist Wharton Graduate. Das wird für die Reputation der berühmten Universität nicht gut sein. Die Gleichung kann nicht aufgehen. Denn die Kernsache ist doch, er will einerseits, wie wir eben gehört haben, die Zölle benutzen, um Steuereinkommen zu erzielen und andererseits viel Arbeitsplätze wieder in die USA zu kriegen. Je mehr die Zölle hoch sind, verschwinden die Steuereinnahmen, weil die Leute natürlich nicht mehr dahin so sehr exportieren, sondern in andere Länder gehen. Dann kommt hinzu, dass die Arbeitsplätze niemals zurückkommen werden. Es wird auch bei europäischen Unternehmen, die bis zu Trump gesagt haben, wegen deutscher Energiekosten und Bürokratie und so weiter gehen wir dahin, auch andere Europäer, Macron hat ja aufgerufen, die Europäer das nicht mehr weiter zu tun. Das wird nicht kommen, weil die Rechtssicherheit nicht mehr da ist. Die USA waren der Garant der Global Governance, des Rule of Law. Deshalb sind die US-Kapitalmärkte auch immer führend gewesen. Und all das setzt er jetzt aufs Spiel. Und es gibt eine sehr interessante Zahl, die man sich vor Augen führen muss. Selbst der Peter Navarro, über den wir gesprochen haben im Vorfeld der Sendung, der Handelsberater des Präsidenten, schrieb gestern in der Financial Times, die Amerikaner haben im Laufe der Geschichte seit 1969, glaube ich, oder 76 war es, 20 Billionen an Handelsbilanzdefiziten aufgehäuft, die uns von den anderen Nationen geraubt worden sind. Das ist schon mal eine komische Wirtschaftstheorie. Aber dann sagt er, das sind 60% des Bruttoinlandseinkommens des letzten Jahres. Das heißt, wegen 60% des BIP eines einzigen Jahres setzt der Trump die gesamte Weltwirtschaftsordnung aufs Spiel. Und das ist eine Gleichung, die auch innenpolitisch nicht klappen wird.
Frau von Daniels, die Welt war geschockt jetzt über diese Zollpläne, die er da verkündet hat und jetzt auch umsetzen will. Interessanterweise, 50 Länder haben ja jetzt trotzdem angekündigt, mit Trump verhandeln zu wollen. Geht da seine Strategie tatsächlich auf?
Das hat er gesagt, 50 hätten sich schon gemeldet. Natürlich ist grundsätzlich für jedes Land, das mit den Vereinigten Staaten handelt, erstmal die Frage, wenn es irgendwie gelingt, eine Lösung zu finden, bei der man weiterhin exportiert, auch wenn es weniger ist, dann ist das besser als gar nicht zu exportieren. Und die Zölle, die er angedroht hat, gehen ja in Bereiche, dass Ökonomen sagen, das kann Handel komplett unterbinden, vor allen Dingen was China betrifft. Ja, es lohnt sich dann nicht mehr, dorthin zu exportieren. Das heißt, eigentlich haben alle einen Anreiz, tatsächlich erstmal mit Trump ins Gespräch zu kommen. Aber wir wissen auch, das wird in der EU ja viel diskutiert zurzeit, um mit ihm auf Augenhöhe diskutieren zu können, muss man Gegendruck aufbauen. Er rechnet im Grunde genommen ja auch damit. Wenn man sich jetzt einfach nur hinstellt, wie einige Länder das gemacht haben, zum Beispiel Israel, vorab Zölle zu senken und dann zu sagen, jetzt wollen wir ohne diese US-Zölle auskommen oder wir wollen die verhindern, das funktioniert so nicht.
Gut, Gegendruck heißt natürlich, was muss man im Einzelnen da unternehmen? Da gibt es ja eine ganze Reihe von Vorhaben der Europäischen Union. Die haben die schon aufgelistet. Die hält sich aber im Moment noch zurück. Anders als China. Die Europäische Union hat ja auch ein anderes Abhängigkeitsverhältnis zu den USA.
Die Europäische Union besteht vor allen Dingen aus 27 Akteuren, die sich auch in den Handelsfragen, auch wenn das bei der Kommission, bei der Europäischen Kommission angesiedelt ist, aber gerade in diesen Fragen, inwieweit geht man jetzt weiter voran mit Gegenzöllen, mit noch anderen Maßnahmen, vielleicht Gebühren auf Dienstleistungen, solche Dinge, die jetzt im Gespräch sind. Dafür braucht es eben Mehrheiten, qualifizierte Mehrheiten. Und es macht überhaupt gar keinen Sinn, mit 27 Einzelmeinungen bei Trump aufzuwarten.
Und wir werden ja sehen, Giorgia Meloni hat sich ja schon angekündigt im Weißen Haus nächste Woche, ob sie da die europäische oder die italienische Karte spielt. Markus Gürne, bislang waren ja die Kapitalmärkte in der USA ein Garant für Stabilität, sichere Häfen. Dollar ist die Leitwährung, das war ein Garant auch für Wachstum. Jetzt wird ja vermutet, dass möglicherweise sogar eher die US-Börsen leiten werden als die Börsen in Asien und auch in Europa. Kann das sein, dass die USA da zum Sorgenkind der Börsianer in der nächsten Zeit wird?
Also das Interessante, wenn man sich das vergangene Quartal jedenfalls anguckt, ist ja, dass ein Effekt beginnt, den man so eigentlich in der Vergangenheit nicht oft beobachten konnte, nämlich, dass die europäischen Aktienmärkte deutlich attraktiver geworden sind im vergangenen Quartal und die amerikanischen Börsen angefangen haben zu schwächeln. Das bedeutet, dass also auch die Kapitalströme an vielen Stellen beginnen, sich umzukehren. Viel europäisches Geld, das bislang in die Vereinigten Staaten gegangen ist, kommt an vielen Stellen zurück. Und das, was Herr Richter vorgesagt hat, kann ich nur ausdrücklich unterstreichen. Das Schlimmste, was man eigentlich tun kann, ist Rechtssicherheit einem Industriestaat zu nehmen, dass Investoren nicht wissen, was passiert da eigentlich. Wir haben das übrigens vergleichbar schon gesehen beim Brexit. Auch da war eines der Hauptprobleme des Vereinigten Königreiches, dass Investoren, Anleger nicht mehr gedacht und geglaubt haben, dass es da eine hohe Rechtssicherheit gibt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Welt natürlich wirklich sehr, sehr eng zusammenhängt. Es gibt unendlich viele Vorprodukte, die in Produkten drin sind, die in den Vereinigten Staaten ankommen. 38% kommen aus China oder den EU-27. Also es ist nicht ganz so leicht, quasi die Zölle einfach nur als Druckmittel, als politisches Druckmittel sehr wohl, aber als rein ökonomisches Druckmittel aufzubauen. Dafür ist die Welt zu eng zusammen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Man darf auch eins nicht vergessen, bei aller Heterogenität, die die Europäische Union hat, 27 Mitglieder, aber dieser Handelsraum Europäische Union ist ungeheuer stark. Ist der zweitgrößte Handelsraum der Welt und der bringt natürlich schon etliches Gewicht drauf. Deshalb finde ich interessant die Strategie der Europäischen Union, die eigentlich für mich unterm Strich so lautet, verhandeln und zur Not auch vergelten, weil die Kraft hätte sie natürlich schon.
Ja. Herr Hansen, warum hat denn der US-Präsident gerade die Europäer so auf dem Kieker? Also China ja auch, klar, das ist der Hauptrivale, das ist das die andere große Volkswirtschaft in der Welt, aber an den Europäern lässt er ja kaum ein gutes Haar. Er hat ja gesagt, die Europäische Union sei ja nur gegründet worden, um die USA abzuzocken. Also da müsste ja die Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg umgeschrieben werden. Warum, ich sage jetzt mal vorsichtig, mag er uns so wenig?
Es gab letztes, in seiner ersten Amtszeit gab es ein berühmtes Foto, wo er den Deutschen angeboten hat, aus dem NATO auszutreten, was immer die Deutschen immer wollten eigentlich. Also hier kam in den 80ern, stand überall also auf den Häuserwänden, Armies go home und so. Die Deutschen und die anderen Europäer haben auf ihn eingeredet und er wurde in diesem Foto als ein kleines, bescholtenes Kind dargestellt. Und ich dachte mir in dem Moment, wenn ich der Präsident der Vereinigten Staaten wäre, auf dem die Europäer militärisch angewiesen sind, der größte Absatzmarkt ist für Europa und die Zölle erheben gegenüber Amerika, wo Amerika keine Zölle oder fast gar keine Zölle gegenüber Europa erhebt, würde ich da ab dem Punkt wissen, dass es mit Europa abwärts geht. Weil ab dem Punkt kann kein Amerikaner mehr sagen, hier gibt es ein freundschaftliches Verhältnis, sondern wir werden von unseren Partnern verachtet und hinter unserem Rücken lächerlich gemacht und die hassen uns und wir geben ihnen nur Geld, die nehmen nur und nehmen und nehmen Und irgendwann muss damit Schluss sein. Und da sage ich, da steckt irgendwas dahinter.
Sorry, da ist eine Menge Unsinn dabei. Muss ich leider sagen.
Nein, das ist genau richtig, was ich gesagt habe.
Sie haben mich hingewiesen auf Ihre Fakten. Okay, die Europäer haben nicht die USA als größten Markt. Der größte Markt für alle europäischen Nationen ist innerhalb Europas. Ich glaube, bei Deutschland sind die USA Nummer 4 oder 5.
Wenn ich Deutschland ist 30% von der deutschen Wirtschaft ist Export. Amerika ist der größte Exportland für Deutschland.
Nein.
Also 30%
nicht der für Deutschland.
Für Amerika ist nicht es nur 10%
nicht für
Export.
Deutschland. Ist nicht der Fall. Ist einfach nicht der Fall. Der andere Punkt ist, wenn ich Präsident bin, dann bin ich doch nicht ein Baby in Windeln. Mhm. Und selbst wenn ich von einer Situation das Gefühl habe, dass mir da irgendjemand über die Leber gelaufen ist, dann bin ich doch souverän genug, das habe ich doch schon zu Hause gelernt, nachdem ich 8 oder 12 Jahre alt bin, dass ich das nicht ein Leben lang mit mir herumtrage.
Ich höre Europäer, die nehmen und nehmen und nehmen und dann auch noch eine moralische Hoheit zusprechen, die sie nicht haben. Also wer Zölle erhebt, darf die Zollpolitik von dem Partner, der keine Zölle erhebt, nicht kritisieren.
Wie hoch sind denn die Zölle, die Europa gegenüber den USA
erhebt? Ein Auto, wenn man ein Auto von Amerika nach Europa importiert, ist es die europäische Zoll 10%.
Ich frage nicht nach Autos, ich frage der Durchschnittszoll.
Die deutsche Umsatzzoll ist nochmal 20%, es ist 30%.
Das ist kein Zoll, das ist eine Steuer, die auch in den USA verschoben
wird. Die aber nur auf Einfuhrwaren aufgeschlagen wird.
Also in den Fakten verlieren, was jetzt die Fragen sind, also Zoll wird erhoben in beide Richtungen. In der Tat, man zahlt für amerikanische Autos in Europa mehr Zoll als für europäische in den USA. Andererseits wird, außer für Pickups, da haben die Amerikaner, passen da auf ihren Markt auch auf. Insgesamt ist ja die Frage, wenn ich es vielleicht noch mal auf diesen Punkt fokussieren kann, es gibt ein Handelsbilanzdefizit der Amerikaner gegenüber der Europäischen Union. Also es wird mehr in die USA eingeführt als in die Europäische Union ausgeführt. Aber mit verrechnen muss man ja eigentlich auch die Dienstleistungen, also zum Beispiel die Tech-Konzerne. Und dann ist dieses Handelsbilanzdefizit, glaube ich, gar nicht mehr so
groß. Geht auf 50 Milliarden zurück. Und Volkswirtschaft ist eine Gleichung. Und diese 50 Milliarden sind dann Zuflüsse, die über die sogenannte Capital Account, die Leistungsbilanz dann der Amerikaner ausgleicht. Das sind dann also Gelder, die von anderen Nationen, von China über Japan nach Europa dort investiert werden, damit die Amerikaner überhaupt ihren Haushalt ausgleichen können. Denn die Tatsache ist auch, dass die Amerikaner 5 Billionen an Steuern pro Jahr einnehmen und ihr Staat 6,7 Milliarden an Geld ausgibt. Diese Differenz von 1,7 Billionen muss auch irgendjemand finanzieren. Und das sind die bösen Europäer und die bösen Japaner und die bösen Chinesen, die ihr Geld dahin schicken und in den amerikanischen Markt investiert haben. Nur dadurch geht Amerika als volkswirtschaftliche Gleichung auf. Wenn das jetzt aufhört, dann kommt Trump in große Probleme. Das sehen wir jetzt schon, das wird Herr Görner auch bestätigen können, dass die Zinsen in den USA, die USA stecken vor einer riesigen Umschuldungswelle, weil sie sehr viel Geld aufgenommen haben, insbesondere auch unter Trump und dann unter Biden. Müssen das alles jetzt umfinanzieren und gucken sehr darauf, und darum ging diese ganze Handelsdiskussion, dass sie versuchen wollten, die anderen so zu zwingen, dass der 10-Jahres-Zins runtergeht, sodass es günstiger wird für die Amerikaner, neue Schulden wieder zu refinanzieren. Also
das ist der Hintergrund auch für diese Zoll.
Diese Rechnung geht wahrscheinlich in die andere Richtung. Ja. Diese Zinsen steigen jetzt. Damit fällt das ganze Rational, weshalb die Amerikaner, die Trump-Leute diese Zollnummer durchziehen wollten, wahrscheinlich in sich zusammen und die amerikanische Schuldenlast wird damit größer.
Also gut, wenn man die ausländischen Firmen davon abhält, zu investieren in den USA, dann schaden sich die USA ja auch selbst. Markus Gürne, ist denn das Handelsbilanzdefizit, das gibt es ja zwischen verschiedenen Staaten, Deutschland ist da ja meistens immer in einer Position, eben eine aktive Handelsbilanz zu haben, also mehr zu exportieren. Aber ist ein Handelsbilanzdefizit wirklich Teufelszeug?
Nein, das ist kein Teufelszeug. Und in diesem speziellen Fall tatsächlich ist es ja so, dass all das, worüber wir hier reden, zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland speziell, das betrifft Industriegüter vor allen Dingen. Es betrifft eben nicht diese technischen und technologischen Dienstleistungen. Die werden ja immer sehr gerne bei dieser Debatte ausgeklammert. Und dann sieht die Rechnung tatsächlich schon ganz anders aus. Die Vereinigten Staaten von Amerika müssen 10 Billionen US-Dollar jetzt refinanzieren. Wer eine Anleihe hat, US-Staatsanleihen, zahlt, bekommt 4,32% Zins. Also die Vereinigten Staaten haben zwar ein gutes Rating, sie haben fast 30% aber auch der weltweiten Schulden auf sich vereinigt. Sie müssen also auf verschiedenen Wegen versuchen, in jedem Fall an Geld zu bekommen. Und übrigens der einfachste Weg ist, das Wichtigste, was die Vereinigten Staaten von Amerika haben, das ist der US-Dollar. Niemand auf der Welt kann US-Dollar drucken, nur die Vereinigten Staaten. Deshalb wäre es eigentlich angezeigt, dass die USA das machen, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, dass sie versuchen müssen, dass in jedem Fall der US-Dollar um die Welt geht. Dollar wird, Gold wird in Dollar gehandelt, Öl wird in Dollar gehandelt. Man muss versuchen, wie bisher auch, dass der Dollar um die Welt geht. Das ist das größte und beste Pfund, was sie tatsächlich haben. Und dass die Administration von Donald Trump an dieser Stelle so wenig ökonomischen Sachverstand hat und dieses wichtige Werkzeug, US-Dollar in die Welt zu exportieren, nicht viel stärker forciert, das ist etwas, was sich mir zum Beispiel nicht erschließt.
Frau von Daniels, die Frage ist ja, kann es sein, dass jetzt durch diese aggressive Politik, also die USA gegen den Rest der Welt und jeder wird gleichzeitig angegriffen und attackiert, dass genau das, was jetzt Markus Gürne da angedeutet hat, dass sich die Länder gegen die USA zusammenschließen, damit der Dollar vielleicht auch, versuchen wir, als Leitwährung abzuschütteln, die USA so ein bisschen an den Rand zu drängen. Ist das etwas, was da passieren könnte oder kann sich die USA da auch zur Wehr setzen?
Also erstmal muss man sagen, dass Donald Trump sich hier selber ein Problem schafft, nämlich eins der Inkonsistenz. Einerseits möchte er einen starken US-Dollar haben. Er möchte natürlich auch den US-Dollar als Machtinstrument weiter benutzen. Das hat er auch so gesagt. Es gibt viele Möglichkeiten, zum Beispiel die Umsetzung von Sanktionen. Ja, das hängt an der Stärke des US-Dollars. Das andere Ziel ist aber, er möchte im Grunde genommen, und das war das, was eben angesprochen war, darauf hinaus, dass der Dollar abgewertet wird, dass es also eine Vereinbarung gibt zwischen den wichtigsten Handelspartnern der Vereinigten Staaten und Trump darüber, dass man den Dollar devaluiert. Solche Pläne kursieren unter dem Stichwort Mar-a-Lago-Accord. Ja? Mhm. Also man könnte so eine Vereinbarung machen und das hätte dann die Wirkung im Idealfall, dass der Export aus den USA wieder anzieht und die USA weniger importieren, also eben die berühmte Handelsbilanz ausgeglichen wird, das wovon Donald Trump
träumt. Also dass dann amerikanische Produkte auch billiger werden, das ist ja das, der ganze Effekt.
Und damit konkurrenzfähiger, aber beide Ziele passen nicht zusammen, sind unvereinbar und nochmal, eigentlich ist es nicht nachzuvollziehen, denn der US-Dollar ist in einer Position der Leitwährung. Der Euro hat in den letzten Jahren dazu gewonnen, kommt da aber überhaupt nicht ran in dieser Funktion als Reservewährung, als Handelswährung, als hat überhaupt nicht. Wir haben nicht das politische Gewicht wie die Vereinigten Staaten. Andere Länder haben aber bereits begonnen, Stichwort China, Stichwort Russland, mit Versuchen, den US-Dollar zu umgehen, auch weil man die Sanktionen aus Washington fürchtet.
Ja, das heißt, andere Währungspolitik heißt auch, dass man versucht, andere wirtschaftliche Standards zu setzen, wie die USA, die das vorgeben. Herr Richter, bleiben wir vielleicht noch mal bei der Frage Verhältnis EU-USA. Die Europäer hoffen ja noch auf einen Deal, dass das also sozusagen jetzt nicht das letzte Wort ist, dass da es nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird gerade. Ist das eine Erwartungshaltung, die berechtigt ist?
Nein. Trumps Psychologie ist die einer ewig beleidigten Leberwurst. Er hat einen Minderwertigkeitskomplex, der dem von Putin nicht unähnlich ist. Und deshalb mögen die beiden sich auch so und ergänzen sich so hervorragend. Trump wird immer die Zieldefinition eines Kompromisses verschieben. Auf alles und ewig. Wir haben das mit dem, es gibt dieses herrliche Beispiel, was er gestern zitierte, dass es einen Test nur für amerikanische Autos gäbe, die nach Europa kommen, wo ein Bowlingball aus 6 Metern auf die Karosserie geworfen würde. Und wenn da eine Delle drin ist, dürfte das amerikanische Auto nicht importiert werden. Und bei Europäern würde der Test nicht gemacht. Den Test gibt es überhaupt nicht. Donald Trump lebt in einer faktenfreien Welt. Das ist das ganz große Problem. Der amerikanische Journalismus versagt völlig. Selbst bei Präsenzterminen stellt keiner die Frage, die jetzt gestern hochkam, wo er sagte, in seiner Rede, der größte Fehler sei gewesen, dass die Zölle 1930 nicht früher hochgezogen seien, dann hätte die Weltwirtschaftskrise verhindert werden sollen. Das ist die gesamte vollkommene Umkehrung alles dessen, was man im ersten Semester Volkswirtschaft auf einer Clipschule lernt, nicht auf Wharton. Und das ist das Problem. Donald Trump hat auch niemanden, der ihn disziplinieren kann. Niemand, der hat keine Adult Supervision, also kein Elternteil da. Denn der Herr Latnik, der einen großen Finanzkonzern geleitet hat,
das ist der Handelsminister
und der Finanzminister auch, Bessent, beides sehr erfahrene Leute, geben einen Klakör ab, unterster Sorte. Die ordnen sich ihm unter, kein Widerspruch wird geduldet. Und wenn natürlich die Kabinettsmitglieder, die von der Sache was verstehen, überhaupt nicht sagen, pass mal auf, so geht das nicht. Und nachplappern, dass 50 Nationen dahin kommen, auch die werden sich eine blutige Nase holen, weil die Zustände, mit denen man einen Kompromiss aushandelt, niemand in Washington weiß. Und es wird immer gesagt, das ist so wie bei unseren Koalitionsverhandlungen, bis das die endgültige Vereinbarung läuft, gilt überhaupt nichts.
Mehr. Hansen, ist das jetzt, das Sie haben ja gerade gesagt, das sei immer etwas hochmütig, wie die Europäer auf die Amerikaner geblickt haben. Ist das jetzt auch für Sie etwas, dass Sie sagen, die Europäer verstehen uns einfach nicht?
Es tut mir leid, mit allem Respekt. Sie wissen, Sie kennen sich auch mit seiner tiefen Psychologie, er ist ein Kind und so weiter. Sie sprechen über die Politik, aber Sie machen ihn persönlich zu einer Schnecke. Sie machen ihn persönlich runter. Und das ist ganz typisch auch für die ganze europäische Medien, die ständig auf Amerika insgesamt und vor allem republikanischen Präsidenten persönlich rumgehen, um die klein zu machen. Und das ist ein Zeichen, dass die Europäer diesen Menschen, diesen Präsidenten nicht gewachsen sind. Das ist ein Zeichen, dass die Europäer nicht wissen, die völlig ratlos sind, nicht wissen, wie sie mit Trump umgehen können.
Aber Trump könnte ja möglicherweise nicht schaffen werden. Ernst, dann würde ja Trump ja vielleicht die Munition liefern, mit der die Europäer auf ihn dann ballern können.
Die sind nicht dazu in der Lage. Die können das nicht. Trump ist ein sehr guter Verhandler. Er hat die Europäer in die Augen geschaut und er hat sie erkannt. Er weiß, wer die Europäer sind. Er weiß, was sie nicht können, wozu die nicht in der Lage sind. Und er wird mit ihnen ziemlich hart umgehen. Und ich nehme an, am Ende wird er mindestens zu 50-70% erreichen, was er will.
Und dann jetzt können wir Donald Trump und die US-Administration beschwichtigen, wenn wir ihnen mehr Flüssiggas abnehmen. Das also das, was er ja sagt, dann könnt ihr ja euer Handelsbilanzdefizit oder unser Handelsbilanzdefizit verkürzen, wenn ihr mehr Energie einkauft. Das hat er ja heute, glaube ich, bei dem Empfang von Benjamin Netanyahu so nebenbei noch gesagt.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir als Europäer, und das ist ja ganz in Ihrem Sinne, uns wie Erwachsene verhalten und die eigenen Interessen als erstes mal in den Blick nehmen. Und ja, dann ist es natürlich sinnvoll, darüber nachzudenken, die Energieimporte zu steigern. Es ist auch sinnvoll, darüber zu diskutieren, ob man Zölle abbauen kann. Weg aus dem Bereich Zölle hochziehen, zurück in einen Bereich, wo man über gegenseitigen Abbau von Zöllen spricht. Die EU kann das, das hat die Kommissionspräsidentin von der Leyen schon gesagt, vor allen Dingen im Bereich Industriezölle machen. Das ist ein Angebot. Das ist ja schon übermittelt worden über den Handelskommissar Šefčovič. Bisher ohne Antwort. Und dann gibt es noch einen Bereich, der auch in unserem Interesse ist, aber wo es, glaube ich, großen Sinn machen würde, wenn die Europäer da mit Trump tatsächlich an einem Strang ziehen. Das sind Fragen der wirtschaftlichen Sicherheit gegenüber China, das sich ja auch nicht wie ein astreiner Handelspartner immer verhält gegenüber der EU. Und zu überlegen, wo da Schnittmengen sind, wo man da gemeinsam bestimmte Maßnahmen ergreifen kann, um auch China dort, wo es sich aggressiv verhält, in Grenzen zu weisen, ist in unserem besten Interesse. Und auch für Donald Trump wird es dauerhaft notwendig sein, wie für jeden US-Präsidenten, mit Partnern und Verbündeten zusammenzuarbeiten. Sein wichtigstes strategisches Ziel ist China. Und er braucht dazu auch Koalitionäre.
Jetzt gehen wir aber vielleicht von uns aus, Markus Gönne, also von der Europäischen Union. Es wird jetzt gesagt, also bei einem solchen US-Präsidenten und bei einer solchen aggressiven Politik müssen wir auch unsere Handelspartner mehr diversifizieren. Das heißt also uns neue Handelspartner suchen, unsere Interessen, auch unsere handelspolitischen Möglichkeiten besser streuen. China wäre da ja auch ein wichtiger Markt. Aber jetzt kann ja passieren, dass die Chinesen ihre Produkte wegen der hohen Zölle gar nicht mehr in die USA liefern können und damit den europäischen Markt überschwemmen. Und das wäre ja auch ein besonders unfreundlicher Akt, der in der Unfreundlichkeit von Donald Trump eigentlich in nichts nachstehen würde.
Das stimmt. Und aus dem Grund müssen wir eigentlich feststellen, wir hatten das offenste Geschäftsmodell auf diesem Planeten und haben sehr, sehr viele Jahre extrem gut davon und damit gelebt. Jetzt hat sich diese Welt aber verändert, ist weiter im Wandel begriffen. Wir müssen konstatieren, dass die Veränderungen auf dieser Welt so stark auf unser Geschäftsmodell einzahlen wie auf überhaupt keines. Deshalb ist es dringend geboten, sich aus den Abhängigkeiten, in die wir uns begeben haben, das ist Sicherheit bei den Vereinigten Staaten, das war Energie in Russland, das ist der Markt in China, tatsächlich auch darauf reagieren. Und deshalb finde ich, ist es auch wirklich wichtig, das eigene Interesse mal zu definieren. Ich war immer so ein bisschen erstaunt darüber und habe versucht herauszufinden, was ist eigentlich das Schwierige an diesem Wort Kompromissen. Das Schwierige, ich habe ja auch ein paar Jahre im Ausland, vor allen Dingen in Asien gelebt, ist, dass eigentlich Kompromiss nirgendwo auf der Welt relativ positiv gesehen wird, nur bei uns in Deutschland. Und wenn man sich amerikanischen Sport anguckt, dann kann man feststellen, da geht es um Gewinnen oder um Verlieren. Unentschieden ist eigentlich nicht vorgesehen. Also sich ein bisschen auch in diese Kultur reinzuarbeiten, ist wichtig. Und dann auch die Frage zu stellen, wie geht man damit um? Ich glaube, und da wird uns Donald Trump möglicherweise mit seiner Art, Politik zu machen, Wirtschaftspolitik zu machen, auch gut tun. Er baut so einen ungeheuren Druck auf, dass wir uns bewegen müssen, was wir uns in der Vergangenheit, was wir nicht so wahnsinnig gerne getan haben. Und dann ist es höchste Zeit, tatsächlich sich auch nach neuen Partnern umzusehen, nach zusätzlichen und auch Bündnisse zu schmieden. Also das zu tun, was die Vereinigten Staaten früher so erfolgreich getan haben. Und es gibt Partner auf der Welt, die man sich suchen kann. Es gibt Regionen, wo es sehr viel Wachstum auch gibt, tatsächlich auch in diesen Zeiten. Und wir haben gesehen, ob das Mercosur ist, das Freihandelsabkommen, oder ob das CETA ist mit Kanada oder auch möglicherweise eines mit Indien. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir als Deutschland und auch Europa uns bewegen und uns auch tatsächlich neue Partner suchen und Bündnisse schmieden.
Aber Herr Gönne, wie weit sind sich die Europäer denn einig, dass das tatsächlich ein sinnvoller Weg ist? Man hat ja jetzt gesehen, es ist zwar ein kleines Karo, aber von der Liste der möglichen Sanktionen oder besser gesagt der amerikanischen Güter, die mit hohen Zöllen belegt werden, ist ja der Bourbon-Whisky wieder runtergekommen, weil Trump ja signalisiert hat, dann könnt ihr euren Barolo-Wein aus Italien und Champagner und Cognac aus Frankreich woanders verkaufen. Also hier zeigt sich ja schon auch, dass die Europäer sich oft nicht einig sind. Werden sie jetzt zur Einigkeit gezwungen?
Das meinte ich. Der Druck wird dramatisch steigen. Und ehrlicherweise haben wir ja die Situation, dass wir ein großes Druckpotenzial erleben aus dem Osten. Das ist Herr Putin und jetzt auch aus dem Westen, Herr Trump. Der eine mit Sicherheit, der andere mit Wirtschaft. Wir werden gezwungen sein, uns da tatsächlich zu positionieren, klarer zu positionieren, weil wir an vielen Stellen als das wahrgenommen werden, was wir in der Vergangenheit ja auch tatsächlich waren, uneins und dadurch schwach. Wenn man sich diese ökonomische Kraft und Stärke, die Europa tatsächlich hat, anschaut, dann muss man feststellen, wir waren bisher nicht willens, vor allen Dingen, und auch nicht in der Lage, diese ökonomische Kraft auch tatsächlich auf die Straße zu bringen. Und ich denke, dahin, wo die Welt sich verändert, wird das vonnöten sein und wir werden das wohl lernen müssen.
Amen, das ist völlig richtig. Macht sehr viel Sinn. Ich möchte jetzt nochmal darlegen, was meine Verhandlungsstrategie ist. Ich glaube nicht, dass, wie ich in verschiedener Weise betont habe, dass Donald Trump zur Vernunft gebracht werden kann. Nicht über handelspolitische Kompromisse, allein schon, wie Sie gesagt haben, dass die Europäer nicht eins sind.
Die können es ja noch werden.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber der Kernpunkt aus meiner Sicht ist:
Bisher ist das ja ein recht einheitliches Bild. Es geht nur darum, jetzt nicht nach vorne zu preschen, etwas vorzuschlagen, was man dann nicht einhalten kann.
Ich hoffe sehr. Aber ich glaube, das Einzige, was Trump am Ende umstimmen wird, ist, dass die ganzen Annahmen, Refinanzierung des Haushalts, Arbeitsplätze wieder nach Amerika bringen, Produktion nach Amerika bringen, dass das alles nicht funktionieren wird. Das steht fest wie das Amen in der Kirche. Warum? Weil es keine Arbeitskräfte gibt, die nach Arbeit suchen. Diejenigen, die die Fabriken bauen könnten, sind meistens Latinos. Die werden weitgehend weggeschickt oder sind verunsichert. Die Unternehmen werden aus Europa und sonst wie der Welt kriegen von ihren Banken keine Kredite, weil die Rechtsunsicherheit inzwischen zu hoch ist und man sich fragt, bis die Fabrik steht, sind 3 Jahre vorbei und dann ist entweder Trump oder nicht mehr Trump oder sonst was und vielleicht gibt es gar keine Wahlen mehr in Amerika. Political Risk ist auf einmal eine amerikanische Kategorie. Der wichtigste Punkt ist eben, dass die Leute, um die es ihnen am meisten geht, angeblich den Republikanern, die untere Hälfte der Einkommensverteilung, was ja sehr interessant ist, weil das war immer die Stammgröße der Demokraten, alles die Leute sind, die keine Aktien besitzen, wie der Finanzminister selber sagt. Insofern ist es denen egal, was an den Aktienmärkten passiert. Die hoffen aber darauf, Jobs zu bekommen. Und das ist eben genau, denen fehlen die Skills. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist, die Amerikaner haben ja die ganze arbeitsteilige Weltwirtschaft doch entscheidend selbst geprägt. Das waren doch alles amerikanische Konzerne, die das gemacht haben, die weltweite Arbeitsverteilung. Über 40% der amerikanischen Importe sind Importe aus dem Ausland in die Produktionsketten amerikanischer Konzerne. Und das läuft ja mehrfach hin und her. Das heißt, die amerikanischen Konzerne treten sich auf die Füße. Und es kommt einfach nichts bei rum bei dem, was er versucht zu machen. Und das ist eine Tragödie für Amerika. Und wenn er den Leuten, es gibt in der Tat die 90.000 Fabriken, die zugemacht haben in Ohio und Möbelfabriken Kraftwelt und sonst was. Und so, ne? Ja, die gibt es. Aber damals haben die Demokraten, als die alle zugemacht haben, weil die Amerikaner sich mit in die High-End-Services reingemacht haben und da Riesenüberschüsse weltweit produzieren und sehr gut, sehr profitabel sind, damals gab es die Vorschläge, dass diese Arbeitnehmer, die ihre Jobs verloren haben, Umschulungsmaßnahmen hätten bekommen sollen. Und welche Partei war da immer dagegen? Die Republikaner. Und das war eigentlich die einzige Methode, Umschulung, um die Leute in neue Qualifikationen reinzukriegen. Aber die Leute, die jetzt irgendwo im ländlichen Ohio rumhängen und seit 10 Jahren keinen Job mehr gehabt haben, die werden auch nicht in Fabriken gehen. Wenn Microsoft oder Apple sagt, sie wollen 500 Milliarden an Fabriken in den USA investieren, dann müssen das zu 98% Roboter sein, weil in den meisten Fabriken gibt es keine Menschen mehr.
Das heißt, das, was wir bei uns auch sehen, dass die Qualifikation, die berufliche, auch eine ganz wichtige Rolle spielt, Herr Hansen. In einer Beziehung kommt man an den USA nicht vorbei, an der Militärmacht USA. Jetzt heißt es ja immer wieder, J.D. Vance, der Vizepräsident, hat ja solche Andeutungen schon mehrfach gemacht. Also wir können ja auch anders, wenn ihr nicht spurt, was jetzt unsere wirtschaftlichen Ambitionen, auch der Wunsch nach stärkerer wirtschaftlicher Kraft der USA angeht. Wenn ihr da dem nicht nachkommt, dann stellen wir die NATO-Mitgliedschaft unseres Landes in Frage. Wir geben keine Sicherheitsgarantien mehr für Europa. Den atomaren Schutzschirm könnt ihr euch dann woanders suchen. Glauben Sie, dass der Präsident mit dieser Karte spielt, um die Europäer zur Raison zu bringen? Vor allen Dingen, dass sie sich dann nicht schadlos halten an den Tech-Konzernen wie Google, Meta und Microsoft, die könnte man ja auch hier sanktionieren auf der europäischen Seite.
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass es die Amerikaner sind daran gewöhnt, dass alle zu ihnen kommen, wenn es militärische Probleme gibt. Der Houthis oder was auch immer, überall auf der Welt sind die Amerikaner dafür zuständig. Und jetzt sagt Trump, er sollte aber dafür zahlen. Also das ist, kriegt er nicht umsonst. Und ich finde das eigentlich vernünftig. Dazu kommt, dass wir diesen Schuldenberg haben. 30, 35 Billionen, glaube ich. Dieser unglaubliche Schuldenberg. Und es wird immer mehr, wenn wir weiterhin Geld ausgeben für europäische Kriege, wie in der Ukraine. Deswegen wird das auch zurückgebracht.
Aber es geht um die europäische Sicherheit. Die Europäer würden das ja möglicherweise als Erpressung empfinden.
Es ist Erpressung und das ist die einzige Möglichkeit, euch so etwas zu bewegen. Der Grund, warum Trump sich zurückgezogen hat aus der Ukraine mit war, um die Europäer zu zwingen, selbst eine eigene Armee aufzubauen. Und das ist möglicherweise jetzt gelungen. Also jetzt Merz will jetzt diese 900 Milliarden, also die Schuldenbremse wird auf jeden Fall gekippt, um zu investieren
im Militär.
Im Militär, da gibt es ja gar keine mehr. Ich wollte nur sagen, es wurde jetzt mehrmals von Eigeninteressen der Europäer gesagt und so. Ich habe vor Jahren ein Buch über die ängstliche Supermacht geschrieben. Ich sage, die ganze ganze Zeit. Die Europäer müssen etwas für sich selbst tun, für sich selbst einstehen, ein bisschen Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und es fängt an mit der militärischen Verantwortung, dass die Europäer selbst Putin in die Augen schauen und sagen, hier bis hierhin und nicht weiter. Nicht Amerika, nicht Trump, der Putin ist nicht an der Grenze zu Kalifornien, sondern die Europäer. Und das geht dann auch, auch in die ganze Handel und in diese ganzen anderen Sachen auch.
Ist das jetzt der Fluch der bösen Tat, in viele Jahrzehnte sich nicht nur auf die Amerikaner militärisch zu verlassen, sondern zu sagen, also wir sorgen für unser wirtschaftliches Wohlergehen und die USA bezahlt ja sozusagen unsere Sicherheit?
Also richtig ist, man merkt den Druck auf den Europäern, den hat man schon vor den US-Wahlen gemerkt und jetzt seit Trump im Amt ist, ist der erheblich gestiegen und das hat dazu geführt, dass ja unter anderem in unserem Land ein grandioses Umdenken begonnen hat und sich auch materialisiert in der neuen Politik. Stichwort Aufhebung der Schuldenbremse, teilweise Sondervermögen, Infrastrukturausgaben. Das sind ja alles Forderungen auch von anderen US-Präsidenten, auch schon vor Trump gewesen, dass wir uns da bewegen müssen. Das haben wir jetzt. Man muss allerdings auch sehen, langfristig wird das eher dazu beitragen, dass tatsächlich, und das haben wir eben auch schon gehört, auch was Investitionsströme angeht, Europa immer attraktiver wird. Ja? Also das ist eher ein Pull-Faktor. Wenn wir hier plötzlich so viel Staatsausgaben hochfahren, das wird Investitionen nach Europa ziehen in ähnlicher Weise wie der Inflation.
Die gucken mich gar nicht aus, ob sie sagen, ich muss ihn warnen, Herr Hansen.
Es kann sein, dass wir möglicherweise
Ich gucke sie nur an als Gesprächspartner.
Aber das ist doch die Amerika will, ich glaube sogar Trump will, dass Europa ein starker Partner ist und nicht ein gefängeltes Kind, das immer mehr will, sondern dass Europa auch dazu beitragen kann. Es gibt heute gibt es im Grunde zwei Supermärkte, Amerika und China. Europa ist so groß wie Amerika, so stark wie Amerika, so reich wie Amerika. Sie hat aber nicht das Selbstbewusstsein, um ein Supermarkt zu werden. Wenn sie das täte, gäbe es zwei demokratische Supermächte auf der Welt. Das wäre gut für die Welt.
Das wird aber ungefähr 2 bis 3 Jahrzehnte dauern, wenn es schnell geht. Markus Gürne, Sie haben ja vorhin gesagt, die Rezessionsgefahr auch für die Welt ist groß. Jetzt hört man aber auch immer wieder, dass möglicherweise sogar die Europäer gestärkt aus diesem Konflikt herausgehen könnten. Es schwirren da 200 Milliarden Euro durch den Raum, die Zollpolitik, die jetzt Trump beschlossen hat, allein Deutschland kosten könnte in der Amtszeit von Trump über 4 Jahre. Ist diese Gefahr für uns auch sehr groß oder können wir die durch eine kluge Politik auch abwehren?
Also ich glaube, das Entscheidende, worum es tatsächlich geht, ist, die Wirklichkeit zu akzeptieren, wie sie ist. Wir müssen als Gesellschaft mal den Beleg tatsächlich bringen, dass wir verstanden haben, in welcher Welt wir leben. Und die Welt, in der wir leben, bedeutet, dass im transatlantischen Kapitel, wie wir es kennen, gerade die letzten Kapitel geschrieben werden. Und das bedeutet tatsächlich, wir werden sehr viel investieren müssen. Wir werden erkennen können, dass es da auch tatsächlich Chancen gibt. Aber natürlich wird das auch mit viel Anstrengung und auch mit viel Kosten verbunden sein. Ich glaube, dass am Ende der Präsidentschaft Trump, vielleicht kommt ja noch eine hinzu, man weiß es nicht, aber dass am Ende der Präsidentschaft Trump, die jetzt gerade begonnen hat, der Präsident der Vereinigten Staaten, die Vereinigten Staaten möglicherweise etwas kleiner gemacht haben wird und Europa deutlich unabhängiger gemacht haben wird. Das ist ein Szenario, das ich für sehr wahrscheinlich halte.
Das heißt, die Europäische Union, wenn sie sich klug verhält, wenn sie zusammensteht, dann kann sie möglicherweise gestärkt aus diesem Konflikt hervorgehen.
In jedem Fall. Und es wird sehr viel da auch auf deutsche Führung ankommen. Deutschland ist als wichtigste Volkswirtschaft in der EU da tatsächlich für viele Staaten auch ein Signalgeber. Viele richten sich auch danach, wie wir uns verhalten in der EU. Und wir haben die Möglichkeit, der nächste Kanzler hat die Möglichkeit, da tatsächlich mit anderen wichtigen Partnern in der EU, das ist immer natürlich Frankreich, das sind aber auch die Polen, die Balten, alle, die wichtig sind, auch in diesen Sicherheitsfragen, mit denen zusammen sich an einen Tisch zu setzen und zu sagen, was sind unsere Mindestinteressen, wie können wir die verteidigen. Und wie können wir da gestärkt rausgehen?
Das heißt, der mutmaßliche neue Bundeskanzler Friedrich Merz soll ja gut mit den Amerikanern umgehen können. Ist das auch im Vergleich mit seinem Vorgänger ein Pfund?
Also der Vorgänger ist ja 60 Jahre alt geworden, 65 Jahre alt geworden, bevor er das erste Mal in seinem Leben in New York gewesen ist, obwohl er viele Mal in der DDR gewesen ist als junger Politiker. Das ist bei Friedrich Merz anders. Ob man mit Trump rational transatlantisch was machen kann, davon träumen wir alle. Ich glaube, das wäre auch meine Hoffnung. Ich glaube nur, dass das mit ihm nicht geht, aus den genannten Gründen. Ich glaube, dass wir uns im Sinne unserer Diskussion zu dem Ergebnis kommen, dass Europa sich stärken könnte. Der Wachschuss, Wake-up-Call mit Defense, mit Verteidigung war absolut richtig. Ich glaube aber, dass die USA volkswirtschaftlich geschwächt aus dem Manöver herauskommen werden und damit die Weltordnung ein großes Problem hat, weil das nicht gut für irgendjemanden ist.
Gut, das werden wir beobachten müssen, werden wir auch beobachten. Es ist viel los in der Welt. Ich bedanke mich bei Laura von Daniels, bei Markus Gürne, bei Stefan Götz-Richter und bei Erik Jensen. Ja, kriege ich noch raus, habe ich mir gemerkt. Bedanke mich, dass Sie da waren, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Morgen werden wir das Thema Koalitionsverhandlungen dann hoffentlich abgeschlossen und mit einem fertigen Koalitionsvertrag haben über den Endspurt von Schwarz-Rot. Dazu gibt es jetzt gleich im Anschluss bei Phoenix der Tag mit Hans-Werner Fittgau auch das Neueste aus den Verhandlungen, den finalen Verhandlungen im Adenauerhaus hier in Berlin. Bleiben Sie bei uns.